Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Wir sind wieder da. Halleluja. Hallo Stefan.
Hallo Manu.
Hallo ihr Lieben. Schön, euch bei einer weiteren Folge von Ausgeglaubt dabei zu haben. Heute reden wir ganz aktuell über Fasten zwischen Detox und Demut. Fasten als Verzichtsübung. Wie passt das in unsere Zeit hinein und wie passt es vielleicht auch nicht? Wo gibt es goldene Gelegenheiten für die Kirche, auf Fastentrends aufzuspringen, und wo sollte man das gerade nicht tun? Darüber sprechen wir heute.
Was können wir persönlich eigentlich vom Fasten mitnehmen und lernen?
Oder? Exakt, exakt. Aber bevor wir einsteigen, wieder unsere üblichen Kategorien. Ich steige ein mit dem Halleluja. Ja, mein Halleluja.
Nano ist auferstanden.
Nein. Nein, ach Stefan. Ja, ich habe eigentlich ein relativ banales Halleluja. Wir nehmen ja jetzt am Mittwoch in der Vorwoche auf. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, dann bin ich nämlich schon in den Skiferien. Und dankdem ich vor 4 Jahren aufgehört habe mit Skifahren, weil es mir dann doch irgendwie zu kriminell wurde. Unsere Kinder sind so gut geworden und stürzen sich waghalsig die schwarzen Pisten runter. Meine Frau allen voran, weil sie sehr gut Skifährt. Und ich bin dann nicht gerade im Stemmbogen, aber doch mit sehr viel zittrigeren Knien hinterhergefahren, und irgendwann habe ich gedacht, frei nach Lethal Weapon, I'm too old for this shit, und habe die Skier an den Nagel gehängt, und das sind jetzt meine Lieblingsferien geworden, weil ich dann jeweils, während die Familie am Skifahren ist, meine Ruhe habe zum Spazieren, Bücher lesen, Podcasts hören und mein Leben reflektieren. Darauf freue ich mich, und deshalb nehmen wir eine Woche früher auf.
Ja, genau. Vielleicht wäre es langsam an der Zeit, dass du dir einen Hund anschaffst, weil das könnte ja wunderbar sein. Familie beim Skifahren, und du machst so die Tageseinkäufe begleitet von deinem treuen Hund, der dann mit dir den ganzen Tag da verbringt, ab und zu snackt dir was Kleines in der Küche. Ich könnte mir das total gut vorstellen.
Naja.
Und ich habe gerade vorher, war ich mit meinem Team Mittagessen, und da sind wir einer Frau begegnet, die so dermaßen ähnlich ausgeschaut hat wie ihre Hunde. Und ich meine das jetzt wirklich nur phänomenologisch. Also weißt du, es gibt ja ganz unterschiedliche Hunderassen. Mhm. Und mir fällt das immer wieder auf, dass es sehr oft der Fall ist, dass Hunde wahnsinnig gut zu ihren Besitzer oder Besitzerinnen passen. Mhm. Dass da irgendwie eine Gemeinsamkeit ist. Ich habe mich auch schon gefragt, ob das bei mir und Molo auch zutrifft oder nicht.
Also wenn man dieses Knautschgesicht von diesem französischen hochgezüchteten Mini-Bulldoggen anschaut, dann wäre das jetzt gar nicht unbedingt ein Kompliment. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie wir jetzt zu diesem Thema gekommen sind, aber es gibt ja so Fotostudien, die Hundebesitzer...
Genau.
Nach vielen Jahren zeigen, wie sie in ihren Gesichtszügen den Hunden ähneln. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich so, wie du es gesagt hast, nicht unbedingt, dass sich quasi die Physiognomie mit der Zeit angleicht, sondern dass man unwillkürlich, unbewusst Hunde sich anschafft, die irgendwelche inneren und äußeren Ähnlichkeiten mit einem selber aufweisen.
Ja, also ja. Wenn du jetzt einen Hund haben müsstest, was wäre es für ein Hund?
Das ist schwer zu sagen, weil, also jetzt, wenn quasi Haltungskosten und so weiter keine Rolle spielen.
Nein, es spielt keine Rolle.
So
es geht
ein Berner Sennenhund oder ein Bernhardiner.
Jö, ja. Das wäre süß, das wäre süß. Ja, also ich sehe da viel Potenzial, Manu. Ich habe leider diese Woche, und die Woche ist ja eigentlich kurz gewesen.
Noch relativ jung.
Ein Stoßgebet.
Stoßgebet.
Ja, es ist noch gar nicht lange her, da habe ich hier im Podcast drüber gesprochen, dass ich gelernt habe, dass es Dinge gibt, die ich nicht selbst tun sollte, nämlich Dinge auf der Webseite umstellen und einrichten. Und jetzt diese Woche dachte ich, ah komm, mein Team hat so viel zu tun, ich entlaste die jetzt und richte eine Themenseite selbst ein. Habe extra nochmal nachgeschaut, was darf ich auf keinen Fall tun, habe ich dann auch nicht getan, sondern das wirklich am richtigen Ort im Backend ausgewählt und habe wieder die ganze Webseite der EKS zerschossen. Es war dann wirklich so, dass einfach alle Themenseiten sahen gleich aus. Von überall her hat uns die Präsidentin begrüßt, mit ihren Beiträgen famos auf den Punkt gebracht. Und es waren wieder zwei Leute ziemlich lange damit beschäftigt, das zu fixen. Aber Manu, und das ist das Gute bei diesem Stoßgebet, ich weiß jetzt wirklich endlich, woran es liegt. Ich habe immer nur gedacht, ich ändere die Ansicht beim Einstellen dieser Themenseiten. Tatsächlich ist es aber so, dass ich ab diesem Moment auf eine Ebene wechsle, wo ich quasi diese ganz, ganz grundlegenden Elemente der Webseite bearbeite. Und damit hatte es zu tun. Jetzt weiß ich es, jetzt darf ich auch wieder dran rumspielen, aber muss ehrlich sagen, ich traue mich auch nicht mehr so ganz.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gedacht, der Mitarbeiter hätte dir verboten, solche Änderungen wieder vorzunehmen. Und ich habe ja die unglückliche Aufgabe gehabt, weil ich gemerkt habe, scheiße, unser Blog ist gar nicht mehr auffindbar. Ja,
stimmt,
dann habe ich dir, als du so tiefenentspannt auf deinem Sessel im Büro deinen Gedanken nachgegangen bist, musste ich dir dann sagen, irgendwas stimmt mit dem Blog nicht. Und dann hast du, wie soll ich sagen, ist deine Stimmung schlagartig umgeschlagen. Ja. genau.
Ja. Ja, ja.
Also. Jetzt sind wir ziemlich früh dran im Blick auf die Folge hier, um mit dem Thema der Woche zu starten.
Thema der Woche.
Ja, Manu, das Thema der Woche, du hast es angekündigt, es geht um Fasten, und zwar Fasten zwischen Detox und Demut. Was meinen wir damit? Es geht darum, dass Fasten ja ziemlich hip ist im Moment. Also überall begegnen uns in den letzten Tagen Fastentipps. Es gibt Anleitungen, wie wir fasten können. Es gibt Beiträge auf Social Media, welches Fasten besonders gesund ist, was mit deinem Körper passiert, wenn du 40 Tage auf Zucker verzichtest. Es gibt auch Leute, die das Thema Schlaf zum Beispiel oder Achtsamkeit stark mit diesem Fasten verbinden. Und man hat das Gefühl, dass da eine uralte, religiöse, spirituelle Tradition und Dimension wieder in aller Munde ist und fast das ganze Land sich mit dem Thema Fasten beschäftigt. Darum mal Frage an dich, wie ist es bei dir? Fastenzeit persönlich, hast du dir was vorgenommen, auf das du ab dem Aschermittwoch verzichtest, oder hast du dieses Jahr dir ganz bewusst gesagt, ich faste Fasten, und hast du generell Erfahrungen mit Fastenzeiten?
Ja, also vielleicht muss man sagen, wir nehmen ja heute am Aschermittwoch auf. Das ist jetzt nicht unbedingt der Grund für die Themenwahl gewesen, aber passt natürlich hervorragend. Also heute beginnt in der westlichen Christenheit zumindest beginnt die offizielle 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Und
übrigens nicht nur für die Christen, das ist ganz interessant. Also wir fallen dieses Jahr auch zusammen mit allen Muslimen. Also wir haben eine gemeinsame Fastenzeit. Es passiert so rund alle 100 Jahre einmal.
Ja, es ist bemerkenswert, dass das, man kann sagen, die beiden verbreitetsten Weltreligionen in diesem Jahr gemeinsam die Fastenzeit begehen. Nur ich bin nicht dabei, weil Fasten hat bei mir nicht so richtig Fuß gefasst, beziehungsweise habe ich das Gefühl, ich hätte für den Rest meines Lebens ausgefastet, weil ich als junger Mensch, so in meinen 20er Jahren, als ich auch in dieser pfingstlich-charismatischen Szene aufgegangen bin, da war Fasten ein Riesenthema, weil man damit auch oft ein relativ magisches Verständnis verbunden hat, also Fasten und Beten. Man hat dann ganz oft gehört, dass bestimmte Gebetsanliegen oder bestimmte geistliche Durchbrüche nur erreicht werden können, wenn man intensives Gebet mit konsequentem Fasten verbindet.
Warte mal, aber das ist jetzt total spannend. Geht es darum, dass man durch Fasten dann etwas in der Welt verändert? Also war das die Idee? Oder war die Idee quasi, dass man manchmal fasten muss, um selbst eine innere Klarheit darüber zu bekommen, wie es weitergehen soll, dass man die Welt mit anderen Augen sieht? Mhm. Und wie steht das so zu diesem 40-tägigen Fasten, das ja auch in der Geschichte über das Leben von Jesus berichtet wird, wo er in die Wüste geht, fastet, vom Teufel versucht wird, auf eine ganz hinterlistige Art und Weise sich dann aber dessen erwehren kann, also nicht auf das hineinfällt, nachdem er ja gefastet hat. Steht das in einer Verbindung? Ist das eher, du hast es jetzt so magisch genannt, aber man könnte sich ja auch vorstellen, das könnte so eine Reset-Zeit sein, die uns wieder innere Klarheit vielleicht verschafft über das, was geistlich auch wichtig ist.
Ja, und vielleicht wäre das auch das gesündere Verständnis. Ich habe das schon sehr stark in dem Sinne erlebt, dass man durch das Fasten quasi seine Vollmacht, seine Gebetsvollmacht maximiert oder optimiert, frei nach dieser Stelle oder nach dieser Begebenheit, als die Jünger, glaube ich, versucht haben, einen besessenen Menschen von seinem Dämon zu befreien und Jesus das dann durchführt und erklärt, diese Art fährt nur aus durch Fasten und Beten. Und es gibt verschiedene andere Stellen, auch gerade eben im Dienst von Jesus, in dem er Gebet und Fasten sehr eng zusammenbindet und man könnte daraus dann eben ableiten, dass bestimmte geistliche Durchbrüche und bestimmte Gebetsanliegen nur erreicht werden, wenn man intensiv auch fastet, begleitet von herzhaftem Gebet, also eher so als eine geistliche Leistung, die man erbringt oder als eine Bedingung, die erfüllt sein muss, um jetzt bestimmte Durchbrüche zu erreichen oder Heilungen herbeizuführen oder was auch immer. Also ich habe das eher so erlebt oder
also
so
quasi wie eine eigene charismatische Kraft, die gestärkt und intensiviert wird dadurch, dass man fastet.
Genau. Genau. Also auch das Gebet war ja in diesem Milieu, wie ich es erlebt habe, sehr stark aufgeladen mit einem Leistungsgedanken oder halt mit der Idee, dass man durch
die so dieses Übung, betet ohne Unterlass, oder? Nimmt man dann quasi wörtlich und sagt, man muss da wirklich dranbleiben, das Ganze ist ein geistlicher Kampf, das hat eine Dimension, wo Dämonen und Engel miteinander quasi im Streit liegen und ich trage jetzt in dieser Schlacht etwas dazu bei, indem ich bete, bete, bete.
Ja, genau. Das Stichwort des geistlichen Kampfes ist, glaube ich, hier sehr wichtig. Das Gebet wurde grundsätzlich verstanden als Teil einer geistlichen Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gutem und Bösem. Und mit dem Gebeten und dann auch mit dem Fasten hat man quasi wie auf ein Konto eingezahlt. Und wenn das voll war, dann ist der Durchbruch gekommen, dann ist der Segen gekommen, dann ist das Erbetene eingetreten. Und auf diesem Hintergrund habe ich eben als Jugendlicher, ich war da immer wahnsinnig kompetitiv und ehrgeizig unterwegs und ich wollte derjenige sein, der alle übertrifft in Fasten und Beten und habe da auf der Bibelschule vor allem, habe ich mich wirklich an den Rand ganz sicher an den Rand der Gesundheitsschädigung herangefastet. Ich habe da 40 Tage und ich war schon immer sehr, eher unter als übergewichtig, als Jugendlicher auf jeden Fall. Und ich habe da gefastet, bis ich unter 50 Kilogramm schwer war. Und ich bin ja 1,90, also ich war wirklich abgemagert und ich bin dann an Ostern nach Hause gekommen und meine Eltern und meine Frau, damals meine Freundin und Verlobte, die waren völlig schockiert. Also ja. Die haben, ich meine, mir sind die Hosen runtergerutscht.
Es ist der große Skispringer bei uns.
Es war echt verrückt. Und ja. Es war auch, ich habe dann auch in der letzten Zeit dieses Fastenmarathons bin ich kaum mehr eine Treppe hochgegangen und mir ist schwarz vor Augen geworden. Und so. Es war wirklich völlig absurd. Ich habe mich da gequält in einem, und ich sage jetzt nicht einmal unbedingt, dass mir das so auferlegt wurde, sondern ja. Ich habe das selbst gewählt und das Gefühl gehabt, ich muss alle in Sachen geistlichem Commitment und Hingabe übertreffen und habe mich da so gequält. Und auch vorher schon habe ich regelmäßig, eine Zeit lang habe ich zum Beispiel jede Woche einen Tag gefastet und jeden Monat eine Woche so und habe das, ich sage es mal, im Exzess exerziert und dann ist es mir ein bisschen verleidet so.
Ja, ja. Und wahrscheinlich findest du das ja auch nicht mehr plausibel, oder? Also
nein.
Dieses Bild, dass man quasi wie bei Street Fighter seine Energie wieder aufladen kann, dann für den großen geistlichen Gebetsschlag, das leuchtet dir nicht mehr ein. Aber würdest du sagen, diese Zeit und diese Fastenerfahrung hat für dich das Fasten so verdorben, dass du jetzt eigentlich nicht mehr mitmachen würdest, auch nicht bei, ich sage jetzt mal, vermeintlich leichteren Dingen wie dem bewussten Verzicht auf zum Beispiel Zucker oder Alkohol oder irgendwas?
Ah doch, das würde ich schon machen. Ich habe ja auch immer mal wieder eben so Dry January oder für mich einfach das Gefühl gehabt, so jetzt ist mal wieder für ein paar Wochen gut mit Alkohol und so oder auf bestimmte Dinge zu verzichten. Da bin ich nach wie vor ansprechbar für. Es ist ein bisschen traurig zu sagen, dass dieses konsequente Nahrungsfasten mir tatsächlich ein bisschen, dass ich mir das ein bisschen selber verdorben habe, auch wenn ich natürlich mir völlig klar ist, dass es das auch in gesund gibt. Also ich meine jetzt nicht nur biologisch oder medizinisch körperlich gesund, sondern auch in geistlich gesund gibt, dass es absolut legitime Gründe gibt und auch geistliche, theologische Gründe zu fasten. Und es wäre jetzt auch affig, wenn ich mir das für den Rest des Lebens verwehren würde, aber irgendwie sitzt mir so diese Fastenzeit aus meiner Jugend doch irgendwie noch in den Knochen, dass ich denke, da spannend, ja. In die Richtung will ich auf jeden Fall nicht gehen, weil ich auch im Rückblick, und da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen, weil ich im Rückblick auch sagen muss, ich habe da Tagebuch geführt, das ist mir vor kurzem wieder in die Hände gekommen und da merke ich dann, wie sehr es sich um mich selbst gedreht hat, weißt du, das Fasten, ich habe zwar gebetet wie ein Weltmeister stundenlang, aber ich habe eigentlich die ganze Zeit den Blick auf meinen Bauchnabel gerichtet und mich gefragt jetzt, wie wachse ich jetzt geistlich und welche Einsichten haben sich mir jetzt erschlossen und welche Berufung ist mir jetzt aufgegangen? Es ging immer um mich, um meine Berufung, um meinen Lebensweg und whatever.
Das finde ich jetzt ganz spannend, Manu, weil du hast es ja wirklich als sehr junger Mensch gemacht.
Ja.
Willst du sagen, das ist jetzt quasi 20, etwas, 21, ja. Wie du deine Pubertät und Spätpubertät erlebt hast, auch im Thema Fasten? Oder würdest du sagen, das ist das, was Fasten mit mir gemacht hat?
Nee, ich glaube, ich habe diese Art des geistlichen Überdruckes und der geistlichen Nabelschau mitgebracht in meine Fastenzeiten hinein und das Fasten dann auf diese Weise, würde ich heute auch sagen, auf eine auch theologisch ungesunde Weise geübt. Nicht, dass quasi das Fasten mich dazu gebracht hat. Und ich würde schon sagen, ich war da auch in einem geistigen Klima, dass diese ungesunden Interpretationen dieser Übungen auch nahegelegt haben. Aber trotzdem im Rückblick, ich habe das selber gemacht und selber verantwortet.
Ja, ich habe dich auch nicht anders verstanden. Bei mir war halt Fasten, oder besser gesagt, ich sage jetzt mal, das Fasten in diesen 40 Tagen vor Ostern war nie etwas, was ich als Nahrungsfasten kennengelernt habe. Ah, also in meiner ganzen Sozialisierung nicht. Sondern ich habe das kennengelernt unter dem Stichwort der lohnende Verzicht.
Ja.
Und zwar ging es darum, dass man quasi wie gesagt hat, ich breche für eine gewisse Zeit eine Routine. Es war nicht mal moralisch gedacht. Ja. Also es war nicht so, dass man gesagt hat, ja, du solltest eigentlich keinen Kaffee trinken, jetzt machst du das mal 40 Tage richtig oder so, sondern eher so aus der Neugierde heraus, was lerne ich über mich selbst, wenn ich jetzt 40 Tage keine Süßigkeiten esse. Und das ist eigentlich etwas, was ich, sagen wir, das ist mir bis heute geblieben. Es gibt ein ganz spezielles Thema, wo sich das für mich wirklich herauskristallisiert. Und das ist der Verzicht auf Alkohol. Das ist schon angesprochen. Du machst das manchmal mit Dry January. Ich mache das ab und zu in dieser Fastenzeit, 40 Tage. Und das Interessante ist einerseits zu merken, oh, es gibt so Situationen, in denen ich mich jetzt belohnen würde mit einem Bier oder mit Alkohol oder wo ich eine Situation schaffen würde, in der man Alkohol trinken kann. Das ist quasi so introspektiv ziemlich interessant, so den eigenen Weg zum Alkoholismus ein bisschen zu reflektieren. Und ich meine, das ist wirklich gar nicht so witzig. Also ich meine, das ist durchaus ernst. Ich glaube, wir sind alle da immer viel gefährdeter, als wir das normalerweise merken. Der andere Punkt ist aber auch, wie die soziale Umwelt darauf reagiert, dass man plötzlich nicht trinkt. Weil das ist ja wirklich so, also ich habe da echt schon Situationen erlebt, wo man gesagt hat, ja, also das hättest du mir auch sagen können, dann hätten wir uns nächsten Monat getroffen. Oder wo ich so denke, ja, verstehe ich irgendwo, also aus der Logik heraus, dass wir jetzt trinken gehen, ist das wirklich nicht witzig? Und auf der anderen Seite denke ich auch schon crazy, wie viel von Freundschaften und auch wirklich engen, guten Beziehungen irgendwie konnotiert sind mit diesem Thema Alkohol. Ja. Das ist etwas, was mich total interessiert und deswegen mache ich das jetzt auch wieder 40 Tage lang.
Ich finde das aber spannend, dass du das jetzt ansprichst, weil ich dir nämlich vorhin fast ins Wort fallen wollte und sagen wollte, ja, aber ich fände es auch wichtig, dass man solche Fastenzeiten dann auch mit seinen Freunden abspricht. Weil es ist mir tatsächlich auch schon so gegangen, dass einerseits habe ich selber schon Zeiten des Verzichts jetzt gerade bei Alkohol oder so Genussmitteln erlebt, wo dann Freunde und Bekannte ganz angenervt das zur Kenntnis genommen haben und gedacht haben, ja jetzt, oder gesagt haben, jetzt habe ich mich gefreut, mit dir ein Bier zu trinken oder eine Flasche Wein zu öffnen und jetzt muss ich da vor einem Typen sitzen, der sich sein Mineralwasser, der an seinem Mineralwasser nippt und so. Und ich habe das aber umgekehrt auch schon erlebt, dass ich irgendwie, da machst du ab mit Leuten und sagst, wir gehen Burger essen und so und denkst, jetzt gehören da noch ein paar feine, frische, kühle Biere dazu und dann verzichtet der und bestellt sich einen Eistee und irgendwie hat man das Gefühl, das ist ja so der Buzzkill, das ist jetzt so der die irgendwie die Spaßbremse und das ist eine witzige oder eine nicht nur witzige, sondern eine spannende Beobachtung, weil aber das hat ja auch mit
aber der, das ist doch total interessant, oder? Also nehmen wir jetzt mal an, wir hätten das gleiche Thema mit Rauchen. Würde dich ja jetzt überhaupt nicht stören, wenn ich sagen würde, du, ich habe aufgehört zu vapen. Aber bei Alkohol, und es geht ja nicht nur dir so, also es ist ja total verbreitet, ist das irgendwie schon so ein Social Thing. Also man definiert irgendwie Zugehörigkeiten, Gemeinsamkeiten, das, was man zusammen erleben will, die Art und Weise, wie man gemeinsam unterwegs ist, schon wahnsinnig stark über Alkohol.
Ja, aber ich glaube eben, es ist vielschichtig. Es gibt problematische Aspekte davon, wo man dann auch irgendwann sagen muss, ja, aber Leute, also wir sind ja Freunde, wir können doch einen guten Abend zusammen verbringen, auch wenn wir keinen Alkohol trinken, ungenommen. Aber es gibt ja auch diese Dimension, dass Alkohol im Sinne eines Genussmittels, im Sinne eines Rituals, dass man quasi gemeinsam, das hat eben eine soziale Dimension, dass man gemeinsam sagt, komm, wir treffen uns und wir gehen ja auch am Freitagnachmittag, gehen wir zum Feierabendbier und dann trifft man sich mit Freunden und stößt an aufs Wochenende und bestellt ein großes, helles oder man trifft sich zum Abendessen.
Das war übrigens für mich in der letzten Detox, Dry January oder wie man das auch immer nennen will, Zeit. Eine der allerwichtigsten Erfahrungen, dass ich mir wirklich gedacht habe, ja, soll ich da überhaupt noch zum Stammtisch? Und dann bin ich dahin und habe Cola oder alkoholfreies Bier getrunken. Und es war überhaupt kein Problem. Es war wirklich richtig lustig. Und es waren gute Abende, es war ein guter Übergang ins Wochenende. Und genau solche Erfahrungen finde ich halt total wichtig für mich selbst zu machen. Ich will es niemandem irgendwie, weißt du, jetzt quasi sagen, ja, das müsst ihr alle einsehen oder so. Aber für mich ist das schon krass, dass ich mich echt gefragt habe, ja, soll ich überhaupt noch zu diesem Stammtisch? Also, weißt du, wo ich ja eigentlich wirklich gute Freunde treffe, die darüber erzählen, was sie in der Woche gemacht haben, was sie erlebt haben, wie es ihnen geht, wo ich dann plötzlich denke, da hat aber jetzt Alkohol schon einen Stellenwert in meinem Leben gekriegt, der nicht einfach so bleiben soll.
Ja, oder dann die Probe aufs Exempel zu machen, geht das eigentlich auch in Zeiten des Verzichts ohne Alkohol und dann zu merken, ja, das geht auch, das ist ja gut, das ist ja auch gesund. Genau. Es wäre ja auch irgendwie asozial oder dann wirklich ein Anzeichen der Besorgnis, wenn man selber merkt, irgendwie ohne Alkohol macht es keinen Spaß mit diesen Freunden oder wenn die Freunde das partout nicht akzeptieren wollen und die ganze Zeit dir ein schlechtes Gewissen machen oder dich versuchen zu überreden, dein Fasten zu brechen und so, das gibt's ja auch. Das wären schlechte Anzeichen. Ja,
und es gibt natürlich auch Situationen, die man sonst irgendwie aushält und sich noch zwei Bier holt, die man dann, wenn man nicht trinkt, einfach auch sein lassen kann, wo man denkt, okay, hey, war ganz nett jetzt, aber jetzt gehe ich nach Hause und mache noch was mir wirklich gut tut und Spaß macht.
Und du hast ja vorhin das Stichwort Belohnung genannt. Und ich glaube schon, das ist eine große Kraft oder ein großes Potenzial von Fastenzeiten, nicht, also im Blick auf Alkohol, im Blick auf Essen, im Blick auf diese Dinge, mit denen wir uns oft belohnen, vielleicht ohne dass uns das im Klaren ist. Ich glaube auch schon drüber gesprochen. Letztes Jahr habe ich so eine Diät oder mehrmals so Diätzeiten gemacht mit so Nahrungs-, so Pulverzeugs. Da habe ich mir so Shakes angerührt und dann 10 Kilo abgenommen und so. Und dann habe ich einen Monat lang oder zwei Monate lang, nein, ich habe das sogar länger gemacht, aber egal, habe ich dann 3-4 Tage pro Woche mich nur von diesen Shakes ernährt. Und was das macht mit deinem Belohnungssystem, weil rein biologisch in den Shakes ist alles drin, was der Körper braucht, von Magnesium,
aber Vitamine, es macht keinen Spaß,
von A bis Z. Es macht überhaupt keinen Spaß und es ist verrückt, wie du dann merkst, hey Scheiße, du fährst nach Hause und ertappst dich dann beim Gedanken, ah, jetzt freue ich mich aber drauf, nach diesem anstrengenden Tag mir einen fetten Teller Pasta zu machen oder irgendwie so, oder du freust dich auf das Mittagessen als eine Pause und als eine Art der leiblichen sich selbst etwas Gutes tun und so. Und dann sitzt du vor diesem Shake und merkst, es ist einfach ein blasser Ersatz. Und was das macht mit deinem Belohnungssystem, wie du merkst, ja scheiße, jetzt habe ich irgendwie diese Möglichkeit, mich mit diesen Dingen zu belohnen. Und beim Alkohol ist das jetzt zumindest für mich, ist das auch immer wieder so, dass ich doch oft irgendwie nach einer anstrengenden Woche denke, jetzt am Freitagabend 1, 2 oder auch 3 Biere zu trinken und so, das ist dann etwas, das gönne ich mir jetzt. Und wenn man sich das dann vorenthält, dann hat man quasi ein Befriedigungsdefizit. Und damit umzugehen, finde ich nicht einfach, aber es ist eben auch eine spannende Selbsterkenntnis. Du merkst vielleicht erst, womit du dich regelmäßig belohnst, wenn du einmal eine Zeit lang drauf verzichtest.
Ja. Also das glaube ich auch. Oder und vielleicht lösen wir das Ganze mal wieder ein bisschen von diesem Alkoholthema, weil das ist ja eigentlich jetzt nicht der Schwerpunkt unseres Themas der Woche.
Aber du hast noch nicht gesagt, dass du das jetzt auch machst.
Doch, habe ich gesagt, ich werde wirklich Alkohol fassen. Aber einfach, falls er das hört, liebe Grüße an Lex, keine Angst, dein Geburtstag, dein runder Geburtstag ist davon ausgenommen. Das habe ich von allem Anfang an festgelegt. So, jetzt kommen wir zum Teil, was das Fasten eigentlich so aus einer biblischen oder auch dann historischen, kirchenhistorischen, religionshistorischen Perspektive darstellt. Manu, ich weiß, du hast da fleißig recherchiert, du kennst dich damit auch aus. Fasten in einem biblischen Sinne, gibt es da ein einheitliches Bild? Weil meistens müssen wir ja sagen, nein, in der Bibel gibt es zu jedem Thema alles. Wie ist es mit dem Fasten?
Also Fasten ist auf jeden Fall sowohl im Ersten Testament wie auch im Neuen Testament und gerade im Dienst von Jesus immer wieder ein Thema. Es wurde gefastet, schon im Volk Israel wurde gefastet, hat man diese Zeiten geübt des Verzichts auf Nahrung und hat das auch verbunden mit einer Ausrichtung auf Gott, mit dem intensivierten Gebet und so weiter. Es war auch gerade im Ersten Testament ist es oft eine Praxis, die mit Klage oder mit Buße einhergegangen ist. Also man hat zum Beispiel Buße getan, indem man auch gebetet und gefastet hat. Oder man hat geklagt, wenn man eine Person verloren hat, jemand gestorben ist, wenn irgendetwas Tragisches passiert ist, dann hat man in dieser Zeit auch als Ausdruck der Klage hat man gefastet. Und was spannend ist, dass Jesus einerseits diese Praxis auch aufgreift, natürlich berühmterweise diese 40 Fastentage am Anfang seines Dienstes und auch sonst sich positiv zum Fasten äußert. Und gleichzeitig teilt Jesus die Kritik, die schon im Ersten Testament am Fasten oder an den möglichen Verirrungen dieser Fasten Praxis auch geübt wird. Also es gibt diese berühmte Stelle bei Jesaja 58, wo die Fastenpraxis Israels scharf kritisiert wird, wo Gott quasi zum Ausdruck bringt durch seinen Propheten, euer Fasten ist mir zuwider. Und zwar, weil eine ganz entscheidende Dimension des Fastens da verloren gegangen ist, weil Fasten sich quasi als Ritual ausgehöhlt hat. Die Leute haben gefastet, um ihre Frömmigkeit zu demonstrieren, um vor allem zu zeigen, wie ernst sie es mit dem Glauben meinen. Und der Prophet fährt ihnen über den Mund und sagt, wenn ihr es ernst meinet würdet mit eurem Gott, dann würdet ihr euch um die Witwen und Waisen kümmern, dann würdet ihr die Fremden in eurem Land begrüßen, dann würdet ihr Barmherzigkeit und Gerechtigkeit üben. Das ist eine Spitzenstelle zum Fasten, weil der Prophet hier Fasten eigentlich komplett neu definiert und sagt, das wäre ein Fasten, an dem der Herr Wohlgefallen findet. Ein Fasten, das gar nicht so sehr auf den Nahrungsverzicht konzentriert ist, sondern auf die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit gegenüber den Geschundenen im eigenen Volk. So.
Ja, ja, ja. Und das ist ja sehr interessant, also dass wir im Ersten Testament diese prophetische Kritik am Fasten haben, wenn es um eine Leistung geht, um ein sich selbst als fromm darzustellen, dann ist das ja etwas, was wir, und das ist nicht zweifelsfrei belegt, aber es ist mindestens eine sehr interessante These, dass wir auch zur Zeit Jesu ja Gruppen hatten, die gerade mit liturgischen, mit rituellen Reinheitsvorstellungen sehr rigide, normative Vorstellungen verbunden hatten, etwa die Gruppe um Qumran, also bei diesen Qumranhöhlen, von denen wir ja Texte haben, Textabschriften, die gefunden worden sind, dann die Gruppe der Essener. Manchmal wurde sogar spekuliert, ob das vielleicht ähnliche Gruppen sind, die zusammengehören, die Gruppe der Nazoräer etc. Das waren ja alles Gruppen, die ganz eine starke messianische Naherwartung hatten. Also das Reich Gottes wird kommen, jetzt der Messias kommt. Da gibt es eine unheimliche Nähe zu dieser Jesusbewegung. Ja. Und auf der anderen Seite aber das verknüpft hatten mit ganz rigiden, und ich meine das jetzt nicht im antijudaistischen Sinn, pharisäischen, also überpharisäischen sogar, Vorstellungen von Reinheit und einer Gebotsobservanz, die der Jesusbewegung sicher fremd war. Ja. Also wenn man zum Beispiel an die Geschichte, die ich immer wieder bringe, oder vom Ehreraufen am Sabbat denkt, wo die Jünger gearbeitet haben, um zu essen, wenn man so will. Ja, sie haben nämlich Korn gepflückt, damit sie zu essen hatten. Und Jesus sagt dann einen Satz wie, die Gebote sind für den Menschen da und nicht der Mensch für die Gebote. Ja. Dann ist das eigentlich die radikalste Abkehr von diesen asketischen Gruppen, die auch wie er eine Nahzeiterwartung hat.
Ja, ja, und die Kritik von Jesus am Fasten und am Beten kann eigentlich anschließen an die prophetische Kritik im Ersten Testament, weil hier natürlich auch die Aushöhlung solcher geistlicher Übungen angeprangert wird, die potenzielle Aushöhlung und dann auch die Gefahr, das zur Schau zu stellen, um eigentlich nach außen Frömmigkeit zu signalisieren. Deshalb sagt Jesus auch, wenn ihr fastet, wenn ihr betet, dann tut das im Verborgenen, dann hängt das nicht an die große Glocke, dann läuft nicht mit einem griesgrämigen Gesicht, mit einem verzichtsgeschundenen Ausdruck herum, sondern macht das als eine Praxis, die eigentlich eurer Gottesbeziehung dient, die im Verborgenen geschieht und nicht zur Selbstdarstellung. Witzig ist, dass man sagen kann, das berührt sich ganz eng mit einem Begriff, der in unserer Gegenwart ja sehr beliebt ist, dass man vom Virtue Signaling redet, dass man sagt, ja, es gibt so Verhaltensweisen, mit denen man seine moralische Aufgeschlossenheit im heutigen, im spätmodernen Sinne demonstriert, dass man natürlich dann allen erzählen muss, dass man schon lange nicht mehr in einem Flugzeug gestiegen ist und dass man selbstverständlich kein Fleisch isst, weil man doch kein Klimasünder sein will und so. Und das kannst du natürlich beim modernen Fasten auch sagen. Fasten kann auch im modernen Sinne eine Art von Virtue Signaling sein.
Oder wie man früher gesagt hätte, so. Von Werkgerechtigkeit.
Ja, genau. Oder? Genau. Ja. Du drehst das nach außen. Du tust es eigentlich vor allem, um der Außenwelt zu demonstrieren, was für ein verantwortlicher, feiner, moralischer Kerl du bist.
Ja, so. Genau.
Und
es ist ja durchaus so, dass das Christentum jetzt mit dem Fasten nicht etwas ganz Neues in die Welt gebracht oder erfunden hat. Die haben ja eigentlich ganz zunächst nur die jüdische Tradition der Buß- und Trauerpraxis, die du schon genannt hast, die mit dem Fasten verbunden war, eigentlich übernommen und adaptiert. Mhm. Die ganz frühen Gemeinden, also 2. und 3. Jahrhundert, die hatten zum Beispiel keine 40-tägige Fastenzeit vor Ostern, oder? Sondern die hatten eigentlich so diese 1 bis 2 Tage pro Woche, in denen sie gefastet haben. Sehr oft war das Mittwoch und Freitag oder Mittwoch oder Freitag. Einfach als ein Fastentag pro Woche. Vielleicht hatte das auch damit zu tun, dass das besser praktikabel war, dass das ein Unterbruch war des Alltags, dass es eine Erinnerung setzen sollte. Ganz genau weiß man das nicht.
Ja.
Und diese 40-tägige Fastenzeit ist ja dann etwas, das in der Anlehnung an diese Wüstenzeit Jesu eigentlich erst so im 4. Jahrhundert wirklich wieder entsteht.
Ja, und dann so üblich wurde in der Christenheit und dann vielleicht eine besondere Bedeutung gewann in der Zeit dieser Wüstenväter, diese christliche Askese in der ägyptischen Wüste, das Mönchtum, das
die dann, Säulenheiligen.
Ja, genau. Die haben dann verzichtet und haben dann gefastet und das aber auch, muss man natürlich sagen, auch mit einer ganz dezidierten und lebendigen Spiritualität verbunden.
Und das war ja eigentlich so ein erster wirklicher Tourismusschlager, muss man auch sagen.
Ja, eigentlich also, weil schon,
da sind ja Fromme hingepilgert,
ja.
Um diese Stelenheiligen waren es ja auch, weil die da manchmal wirklich in der Wüste auf solchen Stelen waren, wo sie nichts hatten, also kein Dach über dem Kopf, kein Essen und nur wenig zu trinken, nämlich das, was ihnen gereicht worden ist. Und da wurden die ja eigentlich wie von Pilgern, von ersten Pilgern,
ja,
so wirklich aufgesucht.
Ja, genau. Und vielleicht eine geschichtliche, kirchenhistorische Einlassung noch, weil sie uns vielleicht auf einen interessanten Gedanken auch bringen kann im Blick auf heutiges Fasten oder auf eine kritische Wahrnehmung des Fastens auch. Über weite Strecken, das fand ich noch spannend, das war mir nicht so klar vorher, aber über weite Strecken des Mittelalters waren Fastenzeiten viel verbreiteter, als das jetzt bei uns im Christentum der Fall war. Ich habe einen spannenden Aufsatz über Lean Days and Fat Days gelesen, ja. Also diese Praxis, angeleitet oder aufgetragen von der Kirche, mehrere Tage pro Woche und mehrere Wochen im Jahr zu fasten, bis zu, also man hat wahrscheinlich 150 bis teilweise 250 Tage im Jahr hat man eigentlich unter Restriktionen der Ernährung oder des Essens gelebt. Also nur teilweise blieben nur 100 Tage im Jahr, um ohne kirchlich auferlegte Einschränkungen zu essen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja schrecklich, wenn man da 200 Tage im Jahr oder 52 Tage im Jahr irgendwie auf Dinge verzichten musste, auf Fleisch oder Fisch oder so. Da muss man aber dann auch sich klar machen, dass natürlich die breite Bevölkerung auch ohne kirchliche Auflagen nicht 365 Tage im Jahr hätte Fleisch essen können, sondern dass die breite Bevölkerung über viele Zeiten hinweg sehr arm war und Fleischkonsum und Fischkonsum jetzt in der durchschnittlichen Familie sowieso nicht jeden Tag auf den Tisch gekommen wäre. Und deshalb habe ich gemeint, weißt du, bringt uns das vielleicht auf einen interessanten Gedanken, weil der freiwillige Verzicht eigentlich voraussetzt, dass man beschenkt ist mit dem, worauf man freiwillig verzichtet.
Ja, also, oder, und ich glaube, das ist wirklich spannend, oder? Also dieses Fastenverständnis, das man im Mittelalter hatte, also wo eben zum Beispiel auf Fleisch oder auf Milch oder was auch immer verzichtet worden ist, kam ja dann durch die Reformation ganz stark in die Kritik. Weil die Reformatoren gesagt haben, ja, es ist nichts gegen das Fasten zu sagen, aber sie haben halt die Freiwilligkeit ganz stark betont und gesagt, es muss um einen Inhalt gehen, den wir damit verbinden. Also ja, es geht nicht darum, einfach ein Gesetz zu befolgen, weil es ein Gesetz gibt, sondern es geht um eine Innerlichkeit, darum, dass ich willentlich etwas weglasse, mir nicht zuführe, was ich haben könnte, oder?
Ja, genau. Und ich finde das einfach, ich sage das jetzt, wenn wir als Schweizer Wohlstandsbürger über Fasten reden, ich finde das eine wichtige Perspektive, dass wir uns immer bewusst machen, es ist eigentlich ein Privileg, freiwillig fasten zu können, weil es voraussetzt, dass wir freiwillig verzichten können auf etwas, was für uns sonst selbstverständlich verfügbar ist. Und es gibt ja einen Aspekt auch des christlichen Fastens, den man damit in Verbindung bringen kann, nämlich der Verzicht als Zeichen der Solidarität, dass man auch fastet im Gedenken und in der christlichen Tradition hat sich das ja auch verbunden, diese Trias Fasten, Beten und Almosen geben, dass man gedenkt derer, die arm sind, die diese Mittel nicht haben und dass ich sage, ich habe Tage in meiner Woche oder in meinem Jahr, in denen ich gar nichts esse oder kein Fleisch esse, im Gedenken an diejenigen, die nicht freiwillig darauf verzichten, sondern die sich das schlicht nicht leisten können und dass ich mich quasi im Fasten auch hineinversetze in das Leben und die Realität derer, die nicht genug zu essen haben, die zumindest nicht diese teuren Fleischprodukte kaufen können und so weiter. Das ist schon ein Aspekt des Fastens, eben der sich dann verbinden kann mit der Großzügigkeit gegenüber armen Menschen. Aber das fände ich durchaus zeitgemäß.
Ja, und da sind wir jetzt eigentlich bei einer ethisch interessanten Frage, oder? Was bedeutet Fasten eigentlich in einer Überfluss, in einer Wohlstandsgesellschaft? Ist das letztendlich dann eigentlich selbst zu einem Symptom geworden, dieser Wohlstandsgesellschaft? Also, dass wir quasi sagen, ja, wir haben einen so krassen Überfluss. Wir schwimmen in Lebensmitteln. Jetzt ist mal ganz gut, das eine Zeit lang zu beschränken. Eben lohnender Verzicht, oder quasi?
Ja.
Also, und schon, dass ich verzichten kann, zeigt ja an, dass da ein Überfluss ist.
Ja, und gleichzeitig warten da natürlich dann wieder verschiedene Gefahren auf uns, ohne jetzt das Fasten oder auch die heutigen Fastentrends grundsätzlich verdächtigen zu wollen. Aber es gibt natürlich auch viele sehr im Trend liegende Formen des Fastens, die dann doch erkennbar wieder unter diesem Zeichen der Selbstoptimierung stehen oder halt, sage ich jetzt mal, primär eben sich selbst dienen wollen. Und die Frage ist für mich jetzt auch noch spannend, wenn wir jetzt als reformierte Theologen darüber sprechen oder auch als Verantwortliche in der Kirche darüber sprechen können, ist das jetzt eigentlich, sind diese Fastentrends ein super Sprungbrett für die Kirche, um da aufzuspringen und zu sagen, wir nehmen die ein oder wir setzen uns auf diese Welle drauf? Oder ist das dann eine Gefahr, den Leuten quasi zu sagen, ja, jetzt kannst du spirituell fasten und gleichzeitig noch abnehmen und deinem Körper etwas Gutes tun und dich selber optimieren und wieder, also beißt sich das biblische Fasten, das eine relationale Tätigkeit ist, die in Verbindung mit Gott und im Blick auf die Nächsten, auf andere Menschen geschieht, beißt sich das mit einem Fasten, das sehr stark von diesem Selbstoptimierungsgedanken und diesem Wellnessgedanken und diesem Leistungsgedanken eigentlich. Wir haben das ja bei Achtsamkeit auch schon besprochen. So, das kann dann immer wieder dazu dienen, ich faste, damit ich mich wieder mal auf Null setze, um besser zu funktionieren in einer beschleunigten Gegenwart.
Ich bin ja bei diesem Thema immer viel weniger skeptisch.
Ich weiß. Als
du, oder? Ja. Und ich würde halt sagen, ja, du kannst das schon so drehen und es mag auch diese, ich sage jetzt mal, defekten Formen von Fastenverständnis und Selbstverständnis und Gottesverständnis alle geben, aber dieser Satz von Calvin aus der Institutio, dass echte Gotteserkenntnis immer auch tiefe Selbsterkenntnis ist und dass wirklich tiefe Selbsterkenntnis immer auch Gotteserkenntnis ist, würde ich auch bei diesem Thema vorne anstellen, also und groß machen. Und ich glaube, gerade der Papst, ausgerechnet der Papst Leo, hat jetzt eine Fastenbotschaft verfasst, in der ich finde, dass das auf geniale Weise zusammenkommt. Oder weil, wenn wir an eine Überflussgesellschaft denken, dann denken wir schnell daran, dass wir zu viele Lebensmittel haben, dass wir ganz viele Lebensmittel wegschmeißen, etc. Ja. Papst Leo hat an was anderes gedacht dieses Jahr, nämlich an diesen Überfluss an Gerede, an Kommunikation, an Mitteilungen, die gemacht werden. Und hat dann gesagt, weißt du, eigentlich bedeutet Fasten zunächst mal eine Umkehr. Und zwar nicht eine Umkehr, indem ich sage, oh, wer bin ich, was tue ich? Also es dreht sich aber gerade nicht nur um sich selbst, sondern es geht um ein erneutes Hören auf das Wort Gottes. Mhm. Und dafür Platz zu machen in einer Überflussgesellschaft, wo du zu viele Nachrichten hast, wo zu viel ständig auf dich einprasselt, kann eine richtig schwierige geistliche Übung sein.
Ja.
Also da quasi zu sagen, nein, ich fange jetzt nicht wieder an mit dem nächsten Detox-Plan, nicht mit der nächsten super 12-Schritte-Maßnahme, die ich in mein Leben bringe, sondern ich versuche einfach mal die Klappe zu halten und auf Gott zu hören und mal zu schauen, was mir da begegnet und was sich da auftut. Das finde ich schon einen ziemlich genialen Gedanken. Und dann auch zu sagen, das, was wir fasten sollen, also das, worauf wir verzichten sollen in dieser Zeit, sind zum Beispiel dann verletzende Worte, vorschnelle Urteile, Gerede über Menschen, die abwesend sind, die nicht dazu Stellung nehmen können, darauf andere zu verleumden. Und stattdessen sollen wir in unser Leben hineinlassen Freundlichkeit, wir sollen eine abgewogene Sprache pflegen und eine Hoffnung und einen Frieden im öffentlichen Diskurs zum Ausdruck bringen. Und das finde ich jetzt eigentlich eine super gute Verbindung, oder? Von dieser geteilten Gegenwartsdiagnose, dass da ein zu viel ist. Mit dem, dass ich das nicht einfach moralistisch jetzt bewerte und sage, ja, wer sind wir schon, dass wir über Fasten reden können? Wir haben ja von allem zu viel. Nein, vielleicht liegt unsere Falle gerade im zu viel. Mhm.
Ja, aber ich finde, also das finde ich eine sehr spannende Perspektive auf das Fasten, was jetzt auch durch diese Empfehlung des Papstes zur moralischen oder zur rhetorischen Abrüstung quasi damit einhergeht. Es ist aber dann wirklich auch im ganz ursprünglich biblischen und theologischen Sinne ist diese Art des Fastens auch eine relationale Angelegenheit. Es ist
unbedingt.
Jetzt quasi nicht, weißt du, man könnte das auch sagen, verzichte mal auf, es gibt ja auch so Social Media Detox und so, ich verzichte auf Kommentare auf Insta und so weiter.
Ja, das ist immer das Geiste, wenn Leute auf Social Media posten, dass sie jetzt auf Social Media verzichten werden.
Genau. Aber eben, es gibt ja, du kannst das auch machen, einfach nur, das ist nicht verwerflich, aber es ist dann eine ganz, ganz viel, viel eingeschränktere Perspektive. Du kannst das machen, nur um deinen Kopf freizukriegen, um nicht alle Pausen deines Lebens aufzufüllen mit irgendwelchen Insta-Kommentaren und Videos und so weiter. Du kannst das nur für dich machen, in der Nabelschau und dich dann beobachten, was macht das jetzt mit mir, wenn ich diese Zeit auf Social Media nicht mehr habe. Und das ist ja nicht einmal im Zentrum der Empfehlung des Papstes, dieser Fastenempfehlung, sondern wenn er sagt, wir sollen, das ist im relationalen Sinne, im Bezug auf Menschen, wir sollen verzichten auf diese üble Nachrede, auf diese aggressiven Kommentare und stattdessen Freundlichkeit üben und so weiter. Das kannst du ziemlich zwanglos in Übereinstimmung bringen, auch mit dieser prophetischen Fastenkritik und Fastenvision von Jesaja, der sagt, ja, es kommt nicht auf diese Verzichtsübung an sich an, sondern es kommt darauf an, wie wir Menschen begegnen und in welchem Verhältnis wir uns zu Gott setzen.
Ja, genau. Also ich glaube, dass das eigentlich der Kern der Frage ist. Also gar nicht, ob wir uns damit auch selbst optimieren, ob es uns dabei nicht auch um uns selbst geht, sondern ob dieses auch in einer Beziehung steht zu der Wirklichkeit Gottes, für die wir uns öffnen im Fasten.
Ja.
Also, und natürlich wird uns das auch transformieren. Natürlich macht uns das auch zu anderen Menschen, wenn wir mit dem lieben Gott zu tun haben. Das ist doch ganz klar. Und das würde ich aber gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern ich würde sagen, naja, Fasten bedeutet aber gleichzeitig auch, dass du sowas brauchst wie geistliche Nahrung. Also, dass diese Offenheit dann eben auch gefüllt werden darf durch Beziehung, durch ein sich ausstrecken nach Transzendenz, sich ein Berühren lassen von Gott, ein Offenwerden für Gottes Wort etc. Und deswegen finde ich das eigentlich bei dieser päpstlichen Empfehlung total genial, dass es nicht darum geht, dass Fasten jetzt eine geistliche Disziplin ist, die wir durchstehen sollen, obwohl das ja wirklich unter schwierigen Bedingungen, das anerkennt der Papst, es ist eine schwierige Bedingung, unter diesem ganzen Getöse, unter diesem ganzen Lärm auch mal innezuhalten und still zu werden und sich für das Wort Gottes zu öffnen. Aber der eigentliche Kern ist ein vielleicht eher wieder sich öffnen für diese ganze Beziehungsdimension.
Ja, genau. Dieses, könnte man mit Hartmut Rosa sagen, dieses in Resonanz gehen mit der Welt, mit Gott, mit den Menschen, sich öffnen für gesunde Interaktionen, nicht nur zu senden auf allen Kanälen, sondern zu empfangen von Gott und von anderen Menschen wahrzunehmen. Also das finde ich wirklich auf einer Linie mit dem gesunden Fasten, wie ich es jetzt so biblisch-theologisch framen würde. Also das ist schon eine bedenkenswerte Empfehlung des Papstes an der Stelle, muss man neidlos zugeben.
Das fand ich wirklich sehr gut und es war jetzt mal wirklich ein sich darauf einlassen, dass wir eine Realität von Social Media haben, von medialer Öffentlichkeit, die nicht einfach moralistisch ist und das alles in denselben Topf schmeißt, sondern quasi sagt, schau mal, das ist ein Feld, wo du auch freundlich sein kannst, wo du auch Hoffnung ausdrücken kannst. Und das finde ich eigentlich eine wunderbare Vision, zu sagen, die Fastenzeit ist nicht eine Zeit asketischer Übung, sondern es könnte eine Zeit sein, in der Christenmenschen Hoffnung und Freude und Geduld und eine Bereitschaft zuzuhören, gerade in der Öffentlichkeit ausdrücken und ausstrahlen. Und ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was wirklich Gesellschaft prägen und verändern kann. Ich glaube, wenn das alle gleichzeitig tun würden, dann hätte das eine ungeheure Kraft.
Ja, Ja, und wie du angetönt hast, es ist nicht einfach ein kulturpessimistisches Statement, jetzt werft eure Handys weg und entzieht euch dieser Social-Media-Kultur, sondern es ist eigentlich ein Statement, sich unter der Voraussetzung einer digitalisierten Wirklichkeit und unter der Voraussetzung einer sozial-medialen Öffentlichkeit anders zu positionieren und anders zu verhalten. Das gefällt mir auch eigentlich sehr viel besser als diese Radikalkuren, die man dann oft vorschlägt oder sich auferlegt, weil man das Gefühl hat, das ist alles krank und kaputt und so. Ja. Und dann bleibt man aber auch oft nicht dabei oder es ist halt auch die Nachhaltigkeit. Es gibt da übrigens auch empirische Studien dazu, zu Digital Detox und so weiter. Auch wenn das kann alles gut sein, aber die Nachhaltigkeit ist oft zweifelhaft. Man verzichtet dann Man enthält sich radikal einer Sache, aber wenn es nicht zu einem Umdenken führt an sich, dann nimmt man 40 Tage später quasi den alten Usus wieder auf.
Ja, sogar noch schlimmer, oder? Es gibt ja wirklich Studien, die zeigen, dass es, ich schließe jetzt nochmal an dieses Thema an, das wir am Anfang hatten, ja, ja, mit dem Alkohol, oder? Das ist ja sogar ein Symptom von Alkoholismus ist, dass man Dry January
hat. Ja, ja.
Weil die Idee ist ja quasi so, ich habe 30 Tage durchgestanden, ich habe mir und der Welt bewiesen, dass ich kein Problem habe und nun lasst uns die übrigen 11 Monate in Saus und Braus genießen. Ja, oder? Ja. Das ist ja ganz oft die Haltung.
Ich muss mir einmal im Jahr beweisen, dass ich kein Alkoholiker bin.
Ja, genau. Oder? Und dann schafft man das wieder nächstes Jahr. Und ich glaube, das zeigt aber schon ganz viel auch für die übrigen Themen. Also wenn es darum geht, dass ich diese Fastenzeit einfach als eine Zeit des Verzichts verstehe, im Sinne von, ich verzichte auf etwas, das ich eigentlich lieb habe und es fällt mir schwer, das jetzt nicht zu kriegen in dieser Zeit, dann ist es zwar eine beachtliche Leistung von Selbstkontrolle und mag ganz toll sein, dass ein Mensch das kann und schafft, aber ich glaube, in der Fastenzeit selbst geht es eigentlich darum, dass wir eher Raum schaffen für etwas anderes, was sonst zu kurz kommt. Also sei das Freundlichkeit, die Bereitschaft zuzuhören etc. Und das, finde ich, ist dann der eigentliche Kern von Fasten. Das ist der eigentliche Sinn von Fasten, um den es geht. Und das würde ich eben gar nicht ausspielen gegen das, dass es uns persönlich als Menschen auch was bringt. Aber Manu, bevor ich ins Predigen komme, dir gehört das Amen. Ich habe das Thema mitgebracht.
Amen. Ja, mein Amen schließt einen Einfall an, den ich während unseres Gesprächs nämlich hatte. Du hast mich ja gefragt nach meiner Fastenpraxis und mir ist erst jetzt eingefallen, dass ich ja das ganze letzte Jahr und bis heute jetzt Mitte Februar darauf verzichtet habe, Kleider und Schuhe zu kaufen. Ich hab ein ganzes Jahr lang und jetzt mehr als ein Jahr mir selber das auferlegt und mit meiner Frau abgemacht, jetzt ist mal gut, jetzt bestelle ich nichts mehr, Zalando Lounge App gelöscht und so auf meinem Handy und keine Kleider und vor allem keine Schuhe mehr gekauft. Und das Krasse ist, nach einer Anfangszeit, die schwer war, mir diesen Blick auf die neuesten Aktionen zu verwehren, nach einer Anfangszeit ist mir das total leicht gefallen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass einfach meine Kleiderschränke voll sind und meine Schuhschränke voll sind. Weißt du, dass ich habe irgendwie 30 Sneakers, ich habe so viele T-Shirts und gut, ich schmeiß auch nichts weg, ich habe T-Shirts, die ich seit 15 Jahren trage, aber ich habe Überfluss in dieser Hinsicht und deshalb konnte ich ein Jahr, und ich werde das wahrscheinlich dieses Jahr auch noch durchziehen, konnte ich darauf verzichten, ohne etwas zu vermissen. Und mein Amen der Woche ist einfach, Fasten, ich will mir das vor Augen malen, Fasten ist ein Zeichen des Beschenktseins. Nur wer Überfluss oder nur wer genug hat, kann freiwillig verzichten. Und deshalb kann die Möglichkeit zu fasten auch einfach ein Grund zur Dankbarkeit sein.
Amen. Wunderbar. Ja, Manu. Aber wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diesen Podcast hören, dann bist du in den Skiferien als Nicht-Skifahrer.
Genau.
Ich weiß, dass du dann die Küche schmeißt, dass du einkaufen wirst, ja, dass du das auch sehr genießt, dann die Familie wieder empfangen zu können, wenn die von der Skipiste zurückkommen. Das ist, was bei dir nächste Woche ansteht. Vielleicht trotzdem noch, gibt es irgendetwas, sei es privat oder beruflich, was dich beschäftigt in dieser Zeit?
Ja, ich freue mich, in den Skiferien Reto zu treffen, den ich letztes Jahr kennengelernt habe, ein Arzt, mit dem ich mich gut verstehe. Ich habe den kennengelernt, weil ich eine Schulterentzündung hatte, eine ganz üble, und die halben Skiferien letztes Jahr wach lag nachts, weil mir die Schulter so geschmerzt hat. Aber dank dieser Schulterverletzung habe ich den Arzt kennengelernt und bin mit ihm jetzt so immer wieder in Kontakt gewesen, und wir haben abgemacht, einen Abend gehen wir zusammen aus und reden. Darauf freue ich mich sehr.
Ja, wunderbar. Ja, ich werde versuchen, die Woche ohne dich irgendwie zu überstehen hier. Vielleicht schicke ich dir ab und zu Sprachnachrichten, vielleicht antwortest du sogar mal. Ja. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Wetter. Pulverschnee habt ihr, so wie es jetzt geschneit hat. Das kann
eher
sich
zu viel
nicht mehr ändern. Genau. Und ja, bleibt wirklich alle gesund. Es ist ja immer wieder schrecklich, wenn man den Helikopter hört oder diese Notfalltransportschlitten sieht. Mir ist das jedes Mal wieder durch Mark und Bein gegangen, als ich selbst im Skiurlaub war vor 2 Wochen. Ja, aber euch einfach alles, alles Gute, und euch, die ihr zuhört, wenn ihr auf der Skipiste seid oder zu Hause oder beim Arbeiten, auch euch alles Gute und führt euch Gott. Tschüss zusammen.
Tschüss. RefLab.